Für mich persönlich gab es damals 3 Gründe, warum ich überhaupt in den Einkauf gegangen bin. Also warum ich nach meiner Industriekaufmannslehre, die ich gemacht hatte, mich dazu bewusst für den Einkauf entschieden hatte. Und es hat für mich den Grund gehabt, ich kann am Gewinn eben direkt mitwirken, ich kann neue Ideen ins Unternehmen bringen und ich kann mit Menschen gemeinsam auch diese Ideen umsetzen. Und das ist das, was mich immer schon getrieben hat.
Und damit herzlich willkommen bei Business Spätzle, dem Podcast fürs Schaffe, Häuslebauer und allem, was dazugehört. Ich bin Gerd Fehrle, Unternehmer, Kommunikationsprofi und Philosoph aus dem Schwabenland. Bei mir heute zu Gast Einkaufsprofi und Vollsportler Michael Albrecht. Hallo und herzlich willkommen, lieber Michael. Ein paar Worte zu Michael Albrecht. Michael kennt den Einkauf nicht nur aus der Theorie, sondern aus der harten industriellen Praxis. Über 20 Jahre lang verantwortete Michael bei Unternehmen wie MAN Truck & Bus oder Schuler Pressen Einkaufsvolumina in dreistelliger Millionenhöhe. Heute unterstützt er als Einkaufsstratege, KI-Berater, Trainer und Keynote-Speaker Unternehmen dabei, ihren Einkauf intelligenter, effizienter und vor allem zukunftsfähig aufzustellen. Doch Michael Albrecht verbindet weit mehr als Einkauf und künstliche Intelligenz. Als ehemaliger Leistungssportler im Bahnradsport weiß er, was Disziplin, Ausdauer und Fokus wirklich bedeuten. Und genau diese Haltung prägt auch seine Arbeit. Sein Credo: Technologie soll Menschen nicht ersetzen, sondern ihnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über Einkaufsoptimierung, Verhandlungsgeschick, den sinnvollen Einsatz von KI, Veränderung in Unternehmen und darüber, welche Fähigkeiten in Zukunft im Business wirklich unersetzbar sein werden. Nochmals ganz herzlich willkommen bei Business Spätzle, Michael Albrecht. Schön, dass du da bist.
Ja, mich freut, dass ich hier sein darf und dein Gast sein darf. Vielen Dank für die Anmoderation.
Klasse, wir legen gleich los. Meine traditionelle Einstiegsfrage: Was, lieber Michael, ist dein sozusagen Schaffe-Häusle-Bauer? Was ist deine Kernkompetenz und Kernaufgabe in dem, was du derzeit machst?
Also es gibt eine Kernaufgabe, das erlebe ich immer wieder, das erlebe ich schon seit den letzten 30 Jahren. Das geht immer darum, dass du, egal wo du bist, die Optionen schaffst. Das, was immer wieder die größte Gefahr ist, dass Teams, dass Abteilungen, dass sie sich in so eine Sackgasse manövrieren, in so eine Einbahnstraße, und das Thema Option schaffen, diese Offenheit auch dafür zu bewahren, in Optionen zu denken, das ist eigentlich das A und das O.
Ist da das Stichwort über den Tellerrand?
Über den Tellerrand und auch wirklich diese innere Haltung zu haben, nein, ich weiß noch nicht alles. Nein, es gibt noch Themen, die kann ich noch lernen. Nein, es gibt noch Optionen, die habe ich noch nicht erkundet und die sind noch da.
Okay, wie ist denn da die Reaktion, wenn du in Teams reingehst?
Also die Reaktion ist ja oft, dass es eine gewisse Haltung da ist. Ja, wir haben doch schon alles probiert, wir haben schon in jeder Ecke gekehrt, wir haben schon alles ausprobiert, und das, was vielleicht schon mal probiert war, das hat in der Vergangenheit ja nicht funktioniert. Und da kommt so eine gewisse Abwehrhaltung erst einmal. Und natürlich ist die berechtigt, weil wir leben alle in unserer Welt, in unseren Gedanken, in unseren Routinen. Und diese Routinen und unsere Gedanken, die haben ja auch ihren Vorteil. Die bringen Struktur. Aber sie können eben auch hinderlich sein, wenn man mal über den Tellerrand hinausblicken möchte.
Wie löst du das? Wie gehst du ran an, sagen wir mal, ich sage jetzt mal grob, an mauernde Teams?
Also das Erste ist Anerkennung. Weil es, wie gesagt, das, was in der Vergangenheit passiert ist, das gehört anerkannt. Es hat immer seine Berechtigung, warum etwas war, wie es war. Und das Zweite ist, einfach durch Fragen Richtung neue Möglichkeiten so Hinweise zu geben. Die Leute und die Teams sollten selbst ihre Möglichkeiten erkennen, selbst darauf kommen. Da möchte ich nichts vorgeben, weil das würde auch auf größeren Widerstand treffen.
Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Welche Größenordnung haben denn die Unternehmen, so, die dich rufen?
Also ich bin so bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen zu Hause. So, ich würde mal sagen, vom Einkaufsteam her zwischen 2, 3 Mitarbeiter bis aber auch zu 12 Mitarbeitern.
Okay. Sind es immer Einkaufsteams?
Es sind überwiegend Einkaufsteams momentan.
Okay. Ja. So Einkäufler, haben die eine bestimmte Einstellung, haben die bestimmte spezifischen Herausforderungen, die vielleicht andere Berufsgruppen oder Gruppen in den Unternehmen nicht hätten oder haben?
Also ich finde den Einkauf insgesamt eine ziemliche Herausforderung, muss ich gestehen. Und ich kenne einige, die waren mal für so eine kurze Zeit im Einkauf und haben gesagt, oh, jetzt habe ich den mal kennengelernt, also da will ich nie wieder zurück.
Und okay.
Es sind diese vielen kleinen Herausforderungen, die täglich da sind. Märkte, die sich da verändern, Rohstoffmärkte, die jetzt wieder verrückt spielen, ob das jetzt durch China mit Wolfram ist, wo die Wolframpreise explodieren mit Auswirkungen auf Werkzeuge oder die Rohstoffe, Öl etc. durch die letzte Iran-Situation dort eben explodiert ist. Es gibt immer Bewegungen in den Märkten und es ist immer eine Herausforderung für den Einkauf. Und dann gehen eben auch Preise mal hoch. Das ist auch immer ein Verständnis. Bis aber dann die Preise zu stark gestiegen sind und dann kommt der Einkauf genauso wieder unter Druck nach dem Motto, warum habt ihr das zugelassen, dass die Preise gestiegen sind?
Boah, das ist ein interessanter Aspekt, den du da gerade sagst, weil ich habe mir gedacht, im Unterschied zum Vertriebler ist ja eigentlich der Einkäufer, so dachte ich mir, in einer komfortablen Situation, weil er ist ja derjenige, der das Geld ausgibt, der also umworben wird und die Kunden kommen eher zum Einkäufer als zum Vertriebler, wie wir wissen. Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine sehr komfortable Situation.
Und es ist eine alte Haltung. Tatsächlich ist das etwas, was die was so vor ich würde mal sagen, vor 15, 20, 30 Jahren noch sehr gut funktioniert hat. Okay. Da war der Einkäufer, ich will mal sagen, der Chef im Ring. Der hat eben das Geld in der Hand gehabt, der hat den großen Machthebel gehabt, der konnte gegenüber den Lieferanten stark auftreten. Und es gibt immer noch Konstellationen, da ist es so. Das will ich nicht wegsprechen. Aber es gibt durchaus auch gerade letzten Jahre Situationen, da musste der Einkäufer ein sehr gutes Händchen beweisen,
okay,
um überhaupt einen guten Lieferanten zu finden oder halt auch gut bedient zu werden.
Das ist hochinteressant. Berührt dann sozusagen der Job des Einkäufers die Herausforderungen des Vertrieblers dann?
Ich hatte mal einen Vorgesetzten, der hatte gesagt, ein Einkäufer ist eigentlich der Vertriebler. Okay. Warum? Weil auch dort das Thema Netzwerken ganz wichtig ist, auch das Thema Storytelling ganz wichtig ist, auch dem Lieferanten mal ein Bild zu geben, um was geht's eigentlich? Wo sind Entwicklungsmöglichkeiten? Mhm. Weil am Ende ist es der Lieferant und es ist das Unternehmen selbst, die eng zusammenarbeiten müssen. Und das braucht eine Gemeinsamkeit, eine gemeinsame Basis, eine gemeinsame Story. Mhm. Und das hat auch was mit Verkäuferischen zu tun.
Haben wir dann sozusagen Lieferantenmärkte?
Zurzeit haben wir sowohl als auch. Es lässt sich nicht ganz klar zuordnen. Es gibt Branchen da, da sind die Lieferanten sehr dankbar, wenn sie neue Aufträge bekommen. Gerade jetzt durch die Autoindustrie, die da im Umbruch ist, da gibt es einige Zulieferer, die da gerade Kapazitäten frei haben. Und dann gibt es aber auch wiederum andere Unternehmen, die sind momentan gut ausgelastet. Es ist ein sowohl als auch.
Hat es da der Mittelstand, also mal die KMUs, wie man so schön sagt, hat es der Mittelstand dann besonders schwer derzeit? Oder gibt es auch Vorteile im Einkauf für kleine und mittelständische Betriebe?
Also die Herausforderungen für KMUs sind momentan signifikant und die sind da.
Okay.
Aber, das möchte ich da gerne dazu sagen, jede Krise hat wirklich ihre Chance. Und die Frage ist, ob diese Chancen auch jetzt wirklich aufgegriffen werden.
Kann man so sagen, du bist derjenige, der hilft, dass der Mittelstand diese Chancen auch aufgreift?
Ja, das tue ich mit Leidenschaft.
Kannst du das ein bisschen näher spezifizieren? Wie sieht deine Hilfe aus?
Also da geht's im ersten schon mal darum, die bestehenden Themen, das, was wir eingangs hatten, einfach nochmal zu hinterfragen. Mit welchen Lieferanten waren wir bisher unterwegs? Mit welchen Prozessen sind wir bisher unterwegs? Wie wird grundsätzlich gearbeitet? Und wenn dann auch mal die Auftragslage ein bisschen ruhiger ist, dann hat man genau auch da die Zeit, genau dahin zu gucken. Sprich, was sind so die Beschaffungsmärkte?
Okay.
Was sind so vielleicht auch die Prozesse, wie wir sie Stand heute leben? Und was müsste passieren, damit wir leichter, effektiver arbeiten.
Okay. Das ist also so, dass auch Unternehmen, also KMUs, Phasen haben, in denen es ruhiger wird und die dann sozusagen die Zeit für strukturelle Prozesse nützen.
Und die große Herausforderung ist wirklich, diese ruhigere Phase dafür zu nutzen. Da erlebe ich immer das eine und das andere. Ich erlebe die einen Unternehmen, die sagen, ja, wir nutzen diese Phase. Und es gibt die anderen Unternehmen, nee, wir haben jetzt für nichts irgendwie Gelder und auch keine Zeit. Wir fahren alles runter mit den Ressourcen, um da irgendwie durchzukommen. Und jede Krise hat irgendwann sein Ende. Und die große Kunst ist eben, dann wieder gut aufgestellt zu sein, wenn es wieder weitergeht.
Okay. Ich hatte einen Kunden, ich selbst habe ja eine PR-Agentur, und da gab es einen langjährigen Kunden, der hat immer das Credo ausgegeben, der Gewinn liegt im Einkauf. Was sagst du da dazu,
Michael?
Bin
ich voll dabei.
Warum? Kannst du ein bisschen spezifizieren?
Dabei? Also wenn man nur 1%, Einsparung hat, dann hat das ja schon auf dem Gewinn einen Hebel vom Zehnfachen. Das heißt, es ist ein enormer Hebel einfach da dabei. Und die große Frage ist eben, wie sind meine Ausgaben? Ich möchte jetzt mal weg von der Diskussion, immer nur auf den Stückpreis, immer nur auf den Einkaufspreis, ist ein bisschen die alte Denke. Mir geht es mehr so darum, was sind die Ausgaben von so einem Unternehmen? Und bei den Ausgaben, da ist es eben nicht nur der Stückpreis, da gehen die Prozesskosten mit rein, da geht, wie ist das Produkt überhaupt gestaltet. Da wird der Einkäufer nicht mehr der klassische Einzelverhandler der Bedarfe, sondern er wird auch als Ideengenerator für das Unternehmen. Welche Möglichkeiten sind im Beschaffungsmarkt? Welche Möglichkeiten sind grundsätzlich da, um Einfluss auf Kostenstrukturen zu nehmen?
Einkauf. Was für berufliche Voraussetzungen, was für Ausbildungsberufe oder Studiengänge stehen denn hinter dem klassischen Einkäufer? Gibt es da was?
Naja, ich komme ja so aus dem industriellen Einkauf, und da ist es natürlich sehr techniklastig.
Okay.
Ich selbst habe keine Technikausbildung, ich komme aus der kaufmännischen Schiene, hatte aber früher auch schon ganz schnell erkannt, dass ohne Technik der Beruf schlecht auszuüben ist. Das heißt, diesen technischen Anteil, der sollte auf jeden Fall gegeben sein. Ein Grundverständnis mindestens, wenn nicht sogar eine Ausbildung darin, aber das Ganze dann angereichert wirklich mit den Themen des Kaufmännischen. Und, was ich fast noch wichtiger finde, dieses Thema, diese Fähigkeit, diese Soft Skills. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie rede ich mit Menschen? Wie nehme ich Menschen mit? Dinge kommen erst dann in Bewegung, wenn ein Mensch einem Mensch begegnet.
Sehr gut gesagt. Das heißt, ich wäre auf der einen Seite als Einkäufer völlig untauglich, weil ich habe Germanistik und Philosophie studiert, obwohl ich eine technische Fachpresseagentur leite. Ja, also so ist es jetzt auch wieder nicht. Aber das Thema Mensch zu Mensch, das sagt mir was. Da könnte ich was damit anfangen, Michael. Zum Image. Wie ist denn das innerhalb dieser Unternehmensgefüge? Wo steht denn jetzt in der Ansehenshierarchie der Einkauf?
Also ich habe aus der Vergangenheit heraus und auch heute erlebe ich immer wieder, dass der Einkauf oft das fünfte Rad am Wagen ist.
Warum habe ich das befürchtet?
Es ist eine Abteilung, die irgendwie immer noch als Bestellabwicklung gesehen wird, nicht als Gestalter. Und das ist, glaube ich, für mich ein Riesenunterschied. Der Einkauf, der ist weitaus mehr. Also für mich persönlich gab es damals 3 Gründe, warum ich überhaupt in den Einkauf gegangen bin. Also warum ich nach meiner Industriekaufmannslehre, die ich gemacht hatte, mich dazu bewusst für den Einkauf entschieden hatte. Und es hat für mich den Grund gehabt, ich kann am Gewinn eben direkt mitwirken. Ich kann neue Ideen ins Unternehmen bringen und ich kann mit Menschen gemeinsam auch diese Ideen umsetzen. Und das ist das, was mich immer schon getrieben hat. Aber was leider oftmals runtergebrochen wird auf das Thema Bestellabwicklung.
Wenn ich mir jetzt überlege, dass der Gewinn im Einkauf liegt, dann bist du ein ganz wichtiger Mann. Wird es erkannt?
Also es wird immer wichtiger. Es wird immer wichtiger und das kannst du auch nicht wegsprechen. Das ist schon ein Thema, wo auch gerade jetzt über dieses abteilungsübergreifende Denken hinaus auch der Einkauf noch jetzt gerade einen anderen Stellenwert bekommt. Aber es entwickelt sich gerade.
Okay, aber eine Entwicklung ist da immerhin.
Da.
Okay. Kurz ein kleiner Themenwechsel, weil du bist ja auch Vollsportler, wie ich das selber genannt habe. Und jetzt möchte ich schon mal wissen, was ist eigentlich ein Bahnradsport? War das jetzt ein Druckfehler oder gibt es das wirklich?
Nee, Bahnradsport ist kein Druckfehler.
Okay.
Das ist die Sportart, wo du mit deinem Rennrad, mit deinem Fahrrad immer in den Kreis fährst. Da gibt es diese Ovale.
Jetzt weiß ich, ja klar.
Früher gab es in München das Olympiastadion auch mit diesem im Kreis fahren.
Okay.
Gibt es leider nicht mehr. War eine sehr schöne Bahn übrigens. Also es war genau meine Zeit, wo ich auch aktiv war.
Okay.
Und natürlich gehört, wenn du Bahnradsport machst, erstmal trotzdem ganz viel Straßentraining dazu.
Okay. Ich habe natürlich sofort an die Deutsche Bahn gedacht, aber gedacht, fahren die jetzt auf den Gleisen oder was machen die eigentlich? Da gab es doch die berühmten 3- oder 6-Tage-Rennen früher.
Ja.
In den 30ern, gell?
Ja.
Oder?
Ja. Aha.
Okay, wäre das heute noch denkbar? Stichwort Ausdauer?
Für mich?
Ja, für dich in erster Linie, aber allgemein so.
Allgemein, ich denke schon, also diese Sportarten, die werden wieder denkbar.
Okay. Schwenk wieder zurück zum Einkauf. Mich würde interessieren, was hat eigentlich der Einkauf mit Leistungssport gemein?
Also es ist für mich ganz viel Gemeinsamkeiten da und tatsächlich prägt mich meine Radsportzeit, auch die aktive Radsportzeit heute noch in dem, was ich beruflich mache, sehr stark. Mit was? Das Thema ist einmal, sich ein Ziel zu setzen. Das ist für eine Abteilung ganz, ganz wichtig, sich Ziele zu setzen. Das zweite Thema ist, die Grundlage zu bilden, zu schaffen, sprich ein Team soweit zu schulen, zu coachen, dass die auch mit all ihren Fähigkeiten Gewehr bei Fuß stehen. Bei mir war es im Sport damals das Training, die Kilometer auf der Straße, die ich da verbracht habe, die Zeit, die ich dort verbracht habe. Und als Einkäufer sind es eben diese Erfahrungen, die notwendig sind, auch die gezielten Schulungen. Und das dritte Thema, was du im Sport ja logischerweise hast, mit Niederlagen gut umgehen zu können.
Das ist ein guter Aspekt.
Und das hast du im Einkauf leider halt auch sehr häufig, auch wenn du vielleicht ein Ziel hast, auch wenn du dir überlegt hast, wie erreiche ich dieses Ziel, mit welchem Trainingsplan in Anführungsstrichen, dann gibt es trotzdem auf dem Weg dorthin immer wieder Themen, da bleibst du stecken.
Ja.
Oder du musst deinen Kurs korrigieren.
Okay.
Und diese Themen, die hast du im Einkauf. Und das ist eine mentale Geschichte, auch eine Haltungsgeschichte. Da dann trotzdem dran zu bleiben, das macht ja am Ende den Unterschied, ob du den Ding auch wirklich ins Ziel fährst.
Sehr cool. Die nächste Frage, was ist ganz anders?
Ganz anders?
Zwischen Einkauf und Leistungssport?
Im Leistungssport erkennst du dann wirklich am Ende auch das konkrete Ergebnis. Das spricht, entweder bist du auf dem Podest als Sieger oder du bist ausgeschieden, dann weißt du aber ganz konkret, wo dran du bist und wo du stehst.
Okay, super. Was unterscheidet das Arbeiten in Großkonzernen, die du jetzt ja kennst, diese Arbeiten, vom richtigen Leben?
Also es ist in Konzernen oftmals einfach eine Dynamik da. Es sind oftmals auch Themen da, wo du wirklich geschickt eben gucken musst, wann platzierst du wie welches Thema. Es ist zum Teil ein offenes Spiel, zum Teil ein taktisches Spiel. Und im wirklichen Leben, das wünsche ich mir tatsächlich, dass es auch in den Konzernen vielleicht hier und da einfach mehr Leben gibt. Mhm. Einfach wirklich aufrichtig, authentisch zu sein. Und das kannst du auch im Konzernumfeld natürlich so leben. Aber da gehören auch dann ein kultureller Change zum Teil daher.
Das finde ich sehr interessant, mehr Leben in den Großkonzernen. Das kann ich mir vorstellen. Stichwort Scheitern. Schöner Scheitern. Michael, was war das für ein Moment in deinem Berufsleben, der dir so richtig, richtig im Gedächtnis geblieben ist, eingebrannt quasi, der dir nachts den Angstschweiß auf die Stirn treibt, wenn du dran denkst? Wenn es da was gab, raus damit. Das schönste Scheitern deines Lebens.
Also da muss ich jetzt mal ganz kräftig nachdenken, aber es sind einfach die Momente, wo du selbst dir was überlegst, selbst was ins Leben rufen willst und genau dann das eben nicht aufgeht. Und ich weiß, da hatte ich mal ein neues Konzept auch vertreten, da wollte ich auch unbedingt eine neue Idee mit ins Unternehmen reinbringen und das war auch eine ordentliche Geldbetrag, der da investiert wurde, auch vom Unternehmen investiert wurde. Und dann haben sich danach die Märkte verändert und die ganze Idee war verflogen.
Okay.
Und das sind natürlich auch dann so blöde Momente.
Wie gehst du dann um mit so blöden Momenten? Was machst du dann? Also Radfahren?
Radfahren ist eine Sache, freien Kopf wieder bekommen, genau. Ja, tatsächlich hilft das, auch wieder auf andere Gedanken zu kommen, aber tatsächlich einfach diese Reflexion, okay, was war, was könnte ich vielleicht auch besser machen in Zukunft, bei zukünftigen Themen und daraus lernen.
Okay, du gehst eher rational mit solchen Dingen um und nicht so sehr emotional.
Da bin ich eher rational.
Ja, wunderbar. Okay, jetzt wird's ganz praktisch. Wir nennen das ja den Spätzle-Hack. Was ist dein ganz persönlicher Tipp für deine Kunden und Fans da draußen, der dir selbst in jeder Situation im Business hilft? Gibt's da was? Was ist es?
Also, das ist für mich relativ einfach, die neuen Möglichkeiten, die momentan da sind, die zu nutzen.
Was bedeutet das?
Also neue Möglichkeiten heißt für mich auch technologisch zu gucken, welche Möglichkeiten kann ich durch KI nutzen, wie kann ich mir das Leben dort leichter machen und trotzdem nie vergessen, dass der Mensch bleibt und da auch die Beziehungen stehen müssen.
Das ist cool. Noch eine Frage zu KI tatsächlich. Gibt es eine spezifische Leistung oder die KI speziell im Einkauf funktioniert?
Da gibt es mittlerweile ganz viel und da sind die Entwicklungen auch enorm. Wenn ich jetzt mal ein halbes Jahr zurückblicke, wo wir da standen und wo wir jetzt gerade stehen, ist ob das jetzt irgendwelche Daten, im Einkauf gibt es immer ganz, ganz viele Einkaufsdaten. Die gibst du heute in die KI ein und bekommst danach eine saubere Auswertung.
Okay,
das ist eine enorme Entlastung. Und spart dir ganz viel manuelle, händische Arbeit.
Das glaube ich. Sind es Tools, die Unternehmen selbst entwickeln, KI durch KI, oder sind es Tools, die ich jetzt auch kaufen könnte?
Die werden überwiegend gekauft.
Okay.
Und das Phänomenale ist aber, das mache ich ja selbst auch gerade, ich programmiere selbst auch gerade ein Programm.
Okay.
Weil es die Möglichkeiten einfach in der heutigen Zeit mit sich bringen. Natürlich, wenn es um die Informatik geht, da brauche ich meinen Support nochmal. Aber im Grunde kannst du sogar mit den KI-Programmen, die heute da sind, auch schon für dich selbst ganz, ganz viele Produkte bauen, die dir auch dann vielleicht in Beratung etc. helfen.
Das ist cool. Wirst du dieses Tool, das du da gerade programmierst, für dich selbst einsetzen oder wird es ein Produkt, das du verkaufst?
Ursprünglich war der Gedanke, es für mich selbst zu nutzen, um mir selbst das Leben leichter zu machen. Aber tatsächlich werde ich jetzt 2, 3 Firmen damit draufschalten, in der Beta-Version erstmal und die das mal mitnutzen lassen.
Okay, cool. Gibt es sowas wie die große Einkäufersünde?
Für mich ist es die große Einkäufersünde, wenn du in der alten Haltung bleibst, wenn du zu forsch auftrittst, wenn du zu wenig hinterfragst und wenn du deine Offenheit verlierst.
Wodurch verliert ein Einkäufer seine Offenheit? Was könnte das sein?
Das sind wirklich die Routinen, die du im Tag hast. Das ist gar nicht mal in dem Fall negativ. Das kommt fast automatisch manchmal.
Das ist also nicht Arroganz, ich bin Konzern XY. Nee, okay.
Das kommt tatsächlich, weil du dann oftmals in so einem System entweder bist oder weil du wirklich auch am Tag in deinem Tagesgeschäft Probleme auf dem Tisch hast, wo du ganz bewusst Dinge ausblendest und ganz bewusst auch diese Offenheit reduzierst, weil du auf dieses Tagesproblem so fokussiert bist. Und das ist ein Spannungsverhältnis tatsächlich. Und trotzdem ist es gut, sich immer mal wieder zu lösen von dem kleineren Problem und mal wieder aufs größere Ganze zu gucken.
Helfen da Sparringspartner, Kolleginnen und Kollegen? Oder? Weil auf irgendeine Art und Weise muss ja der Außenimpuls auch mal kommen.
Also da hilft vor allem vielleicht auch so eine kleine Metapher, so ein kleines Bild. So ein Einkäufer, so ein strategischer Einkäufer auch, der hat eigentlich so 3 Ebenen.
Okay.
Und in diesen Ebenen bewusst zu unterwegs zu sein, das ist eigentlich so die große Kunst. Das ist so die erste Ebene, das ist so die Adlerperspektive.
Okay.
Da schwebst du über den Dingen, da guckst du, wie sind die Märkte, wo sind die Rohstoffmärkte, wie sind welche Bewegungen. Dann kommst du zum Trüffelschwein.
Okay.
Der sieht die Chancen.
Okay.
Die Potenziale. Und dann bist du beim Pitbull. Und der setzt dann diese Chancen, diese Potenziale auch wirklich um.
Okay.
Und wenn du dann, wenn du das bewusst dir immer mal bewusst machst, diese drei Ebenen, mhm. Und auch bewusst immer sagst, wenn ich jetzt irgendwo dieser Pitbull gerade bin, weil ich im Tagesproblem bin, mhm. ganz, ganz klar nochmal einfach in diese Adlerperspektive zu gehen, mhm. Das hilft.
Okay, sehr cool. Also ich muss wirklich sagen, lieber Michael, ich habe natürlich eine Vorstellung gehabt vom Einkauf und wir haben ja gerade festgestellt, es war eine alte, überkommene Vorstellung und es ist ja nichts Schöneres, als wenn man lernt, ja, also klasse. Ich persönlich fand es jetzt hochspannend. Wir kommen langsam zum Ende, sind aber noch nicht ganz fertig, lieber Michael, noch nicht abschalten, bitte. Und ich habe jetzt wirklich eine zunehmende Ehrfurcht fast schon vor dem Thema Einkauf, Einkäufer. Ganz klasse. Also vielen, vielen Dank für diese Insights, die du da jetzt geliefert hast. Und jetzt sind wir tatsächlich fast fertig, aber es kommen noch diese vier sogenannten schnellen Spätzle-Fragen. Die, ich sage immer, die Fragen sind kurz, die Antworten dürfen länger sein, die dürfen aber auch kurz sein. Nummer eins, dein Lieblingstool im Business.
Mein Lieblingstool im Business, das ist für mich immer noch das Miro.
Ah, okay. Super. Mit wem würdest du gern mal wieder Fahrrad fahren?
Also ich war zuletzt mit meinem Bruder Fahrrad fahren. Jetzt gerade letztes Wochenende auf Mallorca.
Okay.
Und mein Bruder ist auch die Antwort.
Ah, klasse. Super. Was würdest du heute ganz anders machen?
Ich würde heute viel relaxter an viele Themen rangehen. Nicht ganz so verbissen, sondern einfach mit Erfahrung, die ich mittlerweile habe, einfach viele Dinge ganz anders annehmen von vornherein.
Das wäre eigentlich das Schlusswort. Ich habe die Reihenfolge falsch gemacht. Frag trotzdem, was bedeutet für dich Misserfolg?
Misserfolg bedeutet für mich, einen Fehler zu machen und trotzdem aufzustehen.
Super. Trotzdem aufzustehen? Misserfolg?
Beim Misserfolg trotz den Fehler zu machen,
okay,
und
alles
trotzdem
klar.
Aber dann auch wieder aufzustehen.
Wunderbar, super. So, danke dir, lieber Michael, für die offenen Einblicke und Geschichten zum Thema Einkauf. Ich habe gerade eben gesagt, stark, Einkauf und KI auch. Schön, dass du da warst, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Dankeschön.
Dir da draußen, danke fürs Dabeisein. Wir hören uns natürlich ganz bald wieder hier bei Business Spätzle mit neuen Gästen, neuen Tipps, neuen Insights, neuen Geschichten und damit tschüss und Adele, bis zum nächsten Mal bei The Business Spätzle, euer Gerd Fehrle.